Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Gespräche, Meinungen, Hintergründe.
Eine Menge los gerade im deutschen Fußball. Stichwort Schalke, Stichwort Bielefeld, dann das Topspiel in der dritten Liga. Auch darüber müssen wir nochmal reden. Und ich muss Gott sei Dank auch in der 101. Folge nicht alleine mit mir selbst sprechen. Das wäre noch schöner. Er hat Zeit für uns gefunden. Er, der die Lieblingszahl 13 hat, Sternzeichen Zwilling, begeisterter Kaffeetrinker und, das habe ich am Wochenende erfahren, Lieblingsfarbe Lila. Benjamin Kirsten. Benny, guten Abend.
Ja klar, das die Causa der Wandfarbe, die ist mit Sicherheit das Wochenende Thema Nummer 1 gewesen.
Natürlich. Ja. Wir müssen es vielleicht für den Außenstehenden, der jetzt den MDR nicht geguckt hat, nochmal kurz erklären.
Jeder guckt das MDR doch am Wochenende.
Wir haben auch Hörer im Ausland und wir haben auch Hörer im westdeutschen Raum. Ich glaube nicht, dass die jetzt am Wochenende Dynamo Dresden gegen FC Ingolstadt geschaut haben.
Ah, okay, alles klar. Machen wir so.
Gut. Es gab die Hinterwand beim Mitteldeutschen Rundfunk, vor der Benjamin stand, also Benny. Benny hat geschrieben in den sozialen Netzwerken, was war das aus deiner Sicht für eine Farbe?
Nee, es ist altrosa, ganz sicher. Meine Frau wollte unbedingt diese Wand so streichen. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass so viele das als lila interpretieren. Deswegen habe ich dann auch mal wirklich ein Lila daneben gestellt, damit auch jeder mal versteht, dass das kein Lila ist. Aber warum das auch so hochgekocht ist, war, glaube ich, auch so ein bisschen auch ein Spaß gewesen.
Natürlich, weil es ja auch der Papa gemeint hat, dass es lila gewesen ist.
Instagram neu entdeckt.
Das war mein Highlight, als dann auch noch Ulf meinte, ja, es war aber lila und so. Hat mir gut gefallen.
Ja, das glaube ich.
Lass uns mal ganz kurz, weil wir gerade bei Farben sind, was sagst du zur Trikotfarbe vom Kollegen Buntic, dem Torhüter vom FC Ingolstadt? Ist das zu grell? Hättest du dir früher auch sowas gewagt? Na, das war pink, oder? Also das können wir uns darauf einigen?
Das kam schon Richtung pink, ja. Ich muss dazu sagen, wir hatten Trikotfarben ja schon ein paar Mal jetzt in den letzten Folgen und ich hätte tatsächlich auch in Pink gerne immer gespielt oder in Rosa. Meine Tochter hatte mich immer darauf mal angesprochen, so warum ich nicht mal in Pink oder in Rosa spiele und so. Und dann habe ich tatsächlich mal rausgesucht für so ein Pokalspiel oder so, dass die Farben mal zu wechseln, aber das war dann immer bei Lok dann auch nicht lieferbar. Ja, letztendlich war ich dann doch zu abergläubisch und bin bei meinen Trikotfarben geblieben und das war auch okay so.
Ich fand dieses Rosa, was der Ingolstädter Keeper anhatte, hatte so ein bisschen was von 90er Jahre. Da waren ja auch so grelle Farben ganz in, auch teilweise bei den Trikotfarben. Also für mich war es für die Augen fast schon zu grell, aber jeder nach seiner Fasson.
Ja, das ist aber auch ja üblich, dass Torhüter grelle Farben tragen sollen, damit der Stürmer im Unterbewusst bzw. im Augenwinkel diese Farbe anvisiert, ne, damit wir angeschossen werden.
Okay. Und warum trägt dann Martin Mennel immer schwarz und der trotzdem ganz passabel?
Also wenn er jetzt einmal jetzt schwarz getragen hätte, hätte ich gesagt, er trauert vielleicht.
Nee. Ich glaube, nee, sehr häufig.
Er hat es im Interview, glaube ich, mal gesagt, dass es für ihn einfach, er möchte mit dem Schwarz einfach untermalen, dass er mit seiner Leistung sozusagen für Aufsehen sorgen will und nicht mit der Trikotfarbe. Aber er kann ja auch kein Pink und kein Rosa nehmen, weil es ja lila sehr nahe kommt. Das ist ja meistens, dann darf es ja keine Farbverwandten.
Ja.
Darf es ja keine Farbverwandten.
Sind wir wieder bei den Farben. Altrosa, Neurosa, Lila. Ja,
ja, genau so. Deswegen eine. Aber es passt doch zu ihm. Er hat ja seit Jahren diese Farbe. Genauso wie ich immer grün hatte.
Ja, weiß ich. Warst du beim Friseur? Schon. Ab heute haben wir...
Das wollte ich eigentlich dich zuerst...
Ja, na klar.
ich war nicht beim Friseur. Aha. Ich warte noch ein bisschen, weil es war dann doch zu großer Andrang jetzt.
Okay.
Und ich muss jetzt nicht zum Friseur zwangsläufig da, dass er um 12 Uhr nachts mich dann noch irgendwie schneidet. Und
wie hast du die letzten 11 Wochen gehandhabt? Also...
Ja, mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe mich tatsächlich versucht, selber zu schneiden.
Nein!
Ja, weil es war wirklich nicht mehr auszuhalten, weil das Problem bei uns war, ich war Ende Oktober das letzte Mal.
Okay, und danach haben die Geschäfte zugemacht, die Friseurgeschäfte.
Ja, das genau. Und als es dann aber nochmal ging, war ich mit unserer Familie in einer Quarantäne.
Okay.
Und konnte ich auch nicht mehr raus. Und als ich mich dann versucht habe, selber zu schneiden, habe ich wirklich versucht. Es war eine Vollkatastrophe. Ja, es war nicht.
Aber warum hast du nicht gesagt, du, Sarah, müsstest ja mal mit der Schere irgendwie Hand an meine Haare legen? Also,
ja, haben wir ja dann.
Okay.
Haben wir ja. Ich
aber dann du hast es zuerst selbst versucht.
Familiäre Hilfe. Ja, aber ich habe familiäre Hilfe dann bekommen. Okay. Also es sah nicht toll aus. Sind wir ehrlich, also ich musste auch mal dann zwischenzeitlich mal eine Mütze tragen, weil es war wirklich grässlich. Aber es war wirklich, also die Haare waren über den Ohren drüber und ich habe die dann auch nicht mehr nach hinten gekriegt. Und ach, das ist auch dann, weiß ich nicht, also hat ich habe zum Glück familiär jemanden, der da aushelfen kann.
Gott sei Dank. Hat Christian Streich übrigens gesagt, der Trainer vom SC Freiburg hat gesagt, okay, für ihn ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Er hätte ja notfalls auch selbst Hand angelegt an seine Haare. Gut, er ist jetzt auch, glaube ich, nicht der eitle Typ, der dann sagt, okay, dass da alle Haare gerade liegen müssen. Aber ich hatte schon bei dem einen oder anderen Kicker den Eindruck, auch in den letzten Tagen und Wochen, da gibt es familiäre Bande. Man will das ihn ja nicht unterjubeln, aber... Naja, der ein oder andere hat schon im Bekanntenkreis jemanden gefunden.
Ja, das ist, also einige versuchen sich ja dann auch so, es ist jetzt kein modischer Haarschnitt gewesen, es war einfach kurz, ich habe einen Aufsatz hier, ja. Es geht dann doch einfalls, man denkt bloß mit selber ging es dann halt nicht und ich musste jetzt bloß irgendwie über die Zeit kommen, bis dann wirklich der Friseur wieder aufmacht und deswegen habe ich auch häufig eine Mütze dann getragen. Einfach weil es jetzt nicht so cool aussah, aber ich meine, gut, wir sahen alle nicht cool aus. Alles gut, die Zeit ist vorbei, die Friseure haben offen, also auf geht's, raus.
Richtig, richtig. Und im Frühjahr, wenn man dann häufiger draußen ist, da kommt es dann auf die Frisur eher an, als jetzt, wenn man im Winter häufiger dann auch mal zu Hause
absolut
ist. So, dann lass uns über Dynamo gegen Ingolstadt reden, über das Spitzenspiel in der dritten Liga am Samstag. 4:0. Ich fand, das war mal ein Statement, was da Dynamo gesetzt hat in der dritten Liga.
Definitiv. Also ich war vorher auch ein bisschen mit durchwachsenen Gefühlen, auch in der MDR-Übertragung, hatte allerdings so an dem Tag selbst so eigentlich ein gutes Gefühl. Aber nach dem Spiel gegen Bayern München, zweite Mannschaft, was ich ja auch vor Ort live gesehen habe, war ich ein kleines bisschen hin und her gerissen. Obwohl ich dann auch wieder sagen musste, es ist eine andere Art von Konzentration, wenn du gegen den Zweiten spielst und Dynamo ist einfach in der Breite, in der Qualität, in der Effizienz einfach schon ein Stück weiter als der FCI gewesen und das hat man auch deutlich gesehen, dass es so deutlich wird und man muss noch sagen, wir waren gut bedient. Aus meiner Sicht müssen sie 2 Elfmeter noch zusätzlich kriegen oder sagen wir einen auf jeden Fall, also zweite Halbzeit.
Dies ist eine von so.
Also was er da gesehen hat, ich kann es aus meiner Sicht gut erklären, ne? Wenn du als Torhüter den Ball nicht berührst, hast du keine Argumente, den Stürmer abzuräumen. Das ist halt so. Ne? Das ist umgedreht genau dasselbe. Also er berührt den Ball nicht und dann muss man sagen, hat er Glück gehabt. Aber okay, es wäre jetzt das 5-0 gewesen oder so. Also es muss nicht zu extrem werden. Das wäre vielleicht im Spielverlauf auch irgendwie nicht angemessen gewesen. Aber es ist schon ein Ausrufezeichen. Und ich glaube, wenn jetzt Dynamo es schafft, die richtigen Spiele zu gewinnen, ich glaube, dann kann es auch schnell gehen.
Jetzt fängst du wieder an, jetzt bereitest du dich auf Meppen vor. Und Meppen ist jetzt eben kein Topspiel, da geht's ins Emsland, das ist ja eben was ganz anderes. Da glaube ich, sind auch so ein bisschen jetzt die Führungsspieler gefragt, oder? Um vielleicht diejenigen, die vielleicht ansatzweise dazu neigen, zu sagen, ach, wir haben da jetzt das Topspiel gewonnen, was soll uns jetzt noch passieren, um die auf dem Boden zu halten?
Das glaube ich nicht, dass es wirklich so eklatant wichtig ist, dass die Führungsspieler da jetzt das Zepter übernehmen, sondern eine Mannschaft entwickelt sich ja auch über die Monate. Ne? Auch, du bist ja jetzt deutlich mehr auch zusammen, als du ja eigentlich während einer Nicht-Corona-Zeit bist, weil du bist ja, also darfst ja auch so wenig wie möglich machen. Ne? Du musst immer gucken, dass du eigentlich so viel Zeit wie möglich auf dem Trainingsgelände verbringst, um nicht irgendwelche Leute zu treffen, die mit der Mannschaft nichts zu tun haben, um kein Risiko einzugehen, dass vielleicht ein wichtiger Spieler in die Quarantäne muss. Ja? Und du hast ja auch kein soziales Leben, wie alle nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass da schon klar und deutlich ist, was du für ein Ziel dieses Jahr hast. Ich meine, Sohm hat es ja dann im Interview auch gesagt, natürlich wollen sie aufsteigen, aber sie wissen auch, dass sie noch nicht durch sind. Und das sind weise Worte, weil genau so ist es nämlich. Wenn du jetzt denkst, dass es im Vorbeigehen läuft, Fußball spielen können sie alle. Und wenn du dann mal 1-0 in Rückstand liegst, dann bist du wahrscheinlich mental auch nicht wie ein Bundesligaspieler, der irgendwie 400 Spiele gemacht hat, sondern da bist du halt eben der 23-Jährige, der letztes Jahr noch irgendwie bei Bayern Zweite gespielt hat und noch nicht mit allen Wassern gewaschen ist. Und das ist vielleicht auch ein gutes Spiel jetzt, um einfach, auch vielleicht war das letzte Woche auch ein guter Zeitpunkt, das Unentschieden. Sagen, oh, so weit sind wir doch noch nicht, dass wir alles weghauen können. oh, okay, wir müssen noch mal eine Schuppe drauflegen, dürfen nicht nachlassen. Aber das ist das Trainerteam auch unheimlich erfahren. Hm. Also selbst wenn jetzt einer von beiden nicht im Trainerteam wäre, also entweder der Cheftrainer oder der Co-Trainer, aber die haben beide so extrem viel Erfahrung, haben so viel gesehen, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken eigentlich.
Wirkt auch wirklich als Team, also die Mannschaft. Das muss man wirklich sagen. Also man hat nicht den Eindruck, dass es dort irgendwelche, in Anführungszeichen, Stinker gibt. Du hast sicherlich immer mal als Spieler jemanden, mit dem du besser kannst und vielleicht auch den einen oder anderen, mit dem du weniger kannst. Aber das wirkt wirklich als Mannschaft. Das hat man wirklich den Eindruck, da stimmt die Chemie.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, wenn du ganz oben stehst, hört sich das immer schön an. Ne? Aber das ist natürlich am Ende so, dass wenn eine wahre Mannschaft zeigt sich wirklich, wenn es nicht läuft, ja, dann siehst du das. Ja, es gibt auch viele Mannschaften, die spielen gegen Abstieg und sind trotzdem eine super Mannschaft. Aber es gibt natürlich auch die andere Extreme, dass du überhaupt gar keine Mannschaft bist. Ich meine, da braucht man nicht weit gucken. Da gibt es ja aktuelle Beispiele.
Ja, wollen wir dann auch später noch ein bisschen drüber reden.
Oh Gott, das habe ich schon befürchtet. Aber ich muss sagen, ich freue mich. Du hast mir ja gesagt, was wir heute für tolle Themen eventuell haben. Und deswegen habe ich mich besonders heute gefreut.
Ja, klar. Also es gibt ein bisschen was zu besprechen. Also heute nicht nur dritte Liga, sondern ich sag mal über den Verein in Gelsenkirchen. Da müssen wir auf jeden Fall 2-3 Sätze heute verlieren. Das ist ganz klar, weil du kannst dann mal ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, jetzt wirst du wieder sagen, ja, ich habe nicht Bundesliga gespielt, aber doch aus eigener Erfahrung erzählen, wie vergiftet eine Stimmung sein kann, ob man wirklich tatsächlich gegen einen Trainer spielen kann. Da bin ich dann doch mal wirklich ganz neugierig. Und das kannst du vielleicht nachher dann mal schon so ein bisschen erzählen, um mal das kleine Teasing auf nachher zu machen. Nochmal zurück zum Spiel am Samstag. Den Kutschke hatten sie gut im Griff, die Dynamos, hatte ich den Eindruck. Oder hattest du den Eindruck, dass der doch noch ein bisschen angeschlagen war? Er hat ja in der Woche davor nicht gespielt, war auch im Training nicht immer zugange. Also das hat man ihm angemerkt, oder?
Auch das war ein Thema im Vorbericht vom MDR. Also das war natürlich klar, dass wenn ein Kutschke, ein Kapitän, ein Stoßstürmer vorne, wenn der fit ist oder annähernd fit ist, dann machst du das. Ja, dann versuchst du natürlich, den auch mit einzubinden, dass der wieder wenn er bei 100% ist, wenn auch die Gefahr nicht groß ist, dass er sich eventuell wieder verletzt. Das ist ja eines der ganz großen Themen, was wir auch letztes Mal besprochen hatten. Ich glaube allerdings, dass wenn es nicht Dynamo gewesen wäre, man eventuell eine Woche länger gewartet hätte. Das glaube ich als mein Gefühl. Ne? Also würde ich so machen als Trainer. Aber da es das Gipfeltreffen war, jetzt unabhängig, ob es Dynamo ist oder ein anderer Gegner, das machst du dann. Ja, das Risiko gehst du ein. Du weißt genau, du kannst nochmal einen Riesenschritt machen, einen Big Step. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung so. Aber man konnte jetzt nicht davon ausgehen, dass er bei 100% ist. Das geht ja auch gar nicht, wenn du nicht voll trainieren kannst. War sicherlich was Besonderes für ihn, klar. Aber Dynamo hatte das wahrscheinlich auch auf der Rechnung, dass man da damit rechnen muss. Und also wirklich, es war eine Demonstration. Es war eine Machtdemonstration, das muss man einfach sagen. Es war jetzt kein unfassbarer Fußball, aber es war wie immer effizient.
Das wollte ich gerade fragen. Die ersten 40 Minuten oder 35 Minuten war es ja jetzt nicht Fußball vom anderen Stern und auch nicht vom anderen Drittligastern. Das muss man ja
Das darfst du aber in der dritten Liga ja auch nicht erwarten. Gut. Also wenn du in der Topspiele heißt ja nicht, dass du da jetzt ein Tempo-Fußball par excellence war, sondern du hoffst, dass irgendeine Mannschaft einen Fehler macht und die machen dann ein Tor und am schönsten ist es noch dein Lieblingsteam. Also das ist dritte Liga. Ja, das ist kein Gaumen. Das ist
schön, wie du mir gerade die Definition der dritten Liga erklärt hast.
Du kannst auch nicht zu McDonald's fahren und denken, du kriegst jetzt ein Steak serviert. Das funktioniert einfach nicht.
Das haben die aber auch nicht auf der Speisekarte, Benny. Das weiß ich auch.
In der dritten Liga hast du auch kein Tempofußball auf der Speisekarte.
Ja. Gut. Ich war trotzdem über die ersten 30, 35, das darf ich, wir sind doch in der Demokratie, ich darf doch sagen, dass ich die ersten 30, 35 Minuten jetzt nicht die unterhaltsamsten meiner...
Nee, Geh ich doch auch mit.
Okay, das ist schön.
Also ich sage, ich habe auch gesagt, die erste Mannschaft, die hier einen Fehler macht, wird das Spiel verlieren. Und dann kam der Elfmeter 5 Minuten später.
Und dann machst du natürlich kurz vor der Halbzeit mit diesem richtig schönen Tor von Königsdörfer das 2-0 und hat ja dann auch Thomas Oral gesagt. Der hat gesagt, eigentlich waren wir mit dem Elfmeter-Tor zum 0-1 quasi schon erledigt.
Ja, aber sie waren alle tatsächlich sehr ehrlich. Also ich habe dann auch
fand ich auch
sowas wie, ja, Dynamo war nicht gut oder so, sondern ja, die haben das einfach auch realisiert. Oh, okay, wir hatten heute einfach nicht das Spiel, was wir normalerweise spielen. Und das hat man auch gesehen. Du hast es ja gerade gesagt, der Kutschke war vielleicht nicht bei 100%. Mhm. Wenn er bei 100% ist, agiert er vielleicht doch ganz anders. Und es ist natürlich auch ein Herzstück von so einer Mannschaft wie Ingolstadt, dass du dann, und dein Kapitän noch, der vorweg geht, ja, und das Schlimmste ist ja, du verlierst und bist sofort raus aus dem Abstiegsrang. Ja. Das ist ja das Schlimme.
Ja. Sogar Vierter, ja. Zweiter ist Rostock, Dritter Wien Wiesbaden, Fünfter.
Wien Wiesbaden haben wir noch letztes Mal gesagt, weißt du noch?
Du hast es gesagt. Der Punkt geht klar an dich, weil ich zieh dich auch mit Viktoria Köln auf. Aber
ja, tut mir leid, da habe ich auch an Viktoria Köln auch. Aber
Wien Wiesbaden ist dein, ganz allein gehört es dir, Benny. Das hast du gesagt, dass Wien Wiesbaden noch kommen wird, und die kommen. Aber wir müssen wahrscheinlich auch mal über den Zweiten reden, weil Hansa Rostock legt momentan eine Performance hin, die auch aufstiegswürdig ist. Zum 8. Mal in Folge ungeschlagen. Das ist richtig stark. 7 Mal davon gewonnen. Die nächsten 3 Gegner kommen auch allesamt aus dem Tabellenkeller. Die werden sie auch wahrscheinlich nicht alle 3 hintereinander verlieren. Also mit Rostock ist zu rechnen. Und die haben noch einen Nachholer. Mehr als Dynamo.
Ja, aber man muss ja auch mal sagen, jetzt setzen wir mal die so ein bisschen die schwarz-gelbe Brille ab. Ne?
Ja, klar.
Wäre natürlich schon cool, wenn wir gegen Hansa irgendwie in der zweiten Liga spielen würden.
Die können wir auch cool aufsetzen. Ne? Ich finde Rostock und 1860 in der Relegation, das wäre so mein Wunsch. Jetzt hören mal bitte alle Fans von Wien Wiesbaden und vielleicht auch vom FC Ingolstadt, schöne Autos, wirklich. Aber wie gesagt, ich fände Rostock wirklich cool, weil dieses Ostduell, das mit Fans, das wäre wirklich prickelnd, und 1860 München muss jetzt auch nicht dauerhaft in Liga 3 dümpeln.
Also es muss ja, wenn du alleine wirklich, du sagst es ja gerade richtig, ne? Also wenn du siehst, was für Mannschaften so in der dritten Liga abhängen. Es tut immer wieder weh, auch wenn du so siehst, wie teilweise dann auch Mannschaften in die Saison gehen mit einer riesen Erwartungshaltung und dann irgendwie am 15. Spieltag schon den ersten Trainer raushauen und dann irgendwie mit irgendwelchen Parolen sich dann in die Winterpause schleppen und dann es geht halt immer dann so weiter, ja, es ist schade, also.
Aber Rostock macht's ja jetzt vor, also jahrelang in der dritten Liga gedümpelt und jetzt aus meiner Sicht den richtigen Trainer mit Jens Hertel. Ich glaube, in Magdeburg, die Taschentücher, die verheulen, weil Jens Hertel nicht mehr Trainer ist, die kannst du gar nicht zählen.
Ja, würde ich sogar jetzt so sagen. Also kann man natürlich jetzt auch gut sagen, einfach weil sie unten stehen und irgendwie da gefühlt rückwärts laufen. Alle anderen laufen auf der Stelle, sie laufen rückwärts gefühlt. Ich habe ja jetzt viele Spiele gesehen, aus eigenem Interesse natürlich auch. Aber es ist, also diese Gegentore sind für mich, also wenn du die alle zusammenschneidest, schaffst du nicht noch einmal. Mhm. Also das ist der Wahnsinn, was da für Slapstick-Nummern dabei sind. Für unglaubliche Eigentore zum Teil, also das ist eine wahrlich nicht zu glauben, würde ich es jetzt mal so nennen.
Und es sind beim ersten FC Magdeburg ja jetzt auch schon stattliche 5 Punkte zum rettenden Ufer.
Und das ist ja, wir haben ja mal ich glaube, wir hatten es schon mal in der ersten Folge, wo ich gesagt habe, die Tabelle lügt nach bestimmten Spieltagen nicht. Ja. Und das Schlimme ist, jetzt lügt sie brutal, weil du hast in Lübeck mit 24 Spielen, du hast Magdeburg mit 25, du hast Haching mit 26, du hast Uerdingen mit 22 und dann darüber geht's los mit Lautern 26, Viktoria 24 und Duisburg auch 24. Das heißt, du hast keine klare Sicht, was passiert eigentlich, wenn alle ihre Spiele gespielt haben. Und deswegen lügt die Tabelle. Weil ich glaube, wenn alle Gleichstand wären, würde es wesentlich schlimmer aussehen. Also man darf sich nicht dahinter verstecken, dass es sind noch 14 Spiele oder es sind noch 13 Spiele. Das geht dann ganz, ganz fix. Und dann sind aus 13 Spielen dann auf einmal nur noch für den Kopf vielleicht nur noch 10 Spiele, weil du musst vielleicht schon 9 Punkte aufholen. Das heißt, die Spiele musst du ja schon gewinnen. Ja. Das kommt ja alles erst noch, wenn alle wieder im Gleichstand sind.
Aber Benny, du weißt, diese Mannschaften unten im Keller, irgendeiner erwischt dann auch nochmal eine Serie, wo der dann 3-4 Spiele hintereinander gewinnt. Und ja, mir fehlt bloß der Glaube, ob das der erste FC Magdeburg in dieser Saison ist.
Also in den letzten Jahren gab es das sehr selten. Man sagt ja immer, ja, es sind halt eben noch 5 Spiele oder so und das sind ja 15 Punkte. Ja, stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du vorher 3 Spiele gewonnen hast, dass du 5 in Folge gewinnst, die ist ja sehr gering. Ja, und das davon, du musst ja ins Spiel, du musst immer gewinnen. Klar, du musst immer sagen, ja, wir packen. Das ist ja logisch. Man, du musst ja selber ein bisschen Motivation machen, wenn es schon kein anderer schafft.
Wir sind von Hansa Rostock trotzdem wieder runtergekommen. Ich wollte, dass du noch ein bisschen was sagst, ohne schwarz-gelbe Brille zu Hansa Rostock, weil ich finde das wirklich.
Das wäre auch ein tolles Duell. Ja. Wieder mal. Zweite, auch andere tolle Duelle, auch da oben die Region und so, auch eine große Fangemeinschaft und auch mal Ruhe. Das ist ja auch immer wichtig. Traditionsverein mit Ruhe. Ja, das ist ey, Wahnsinn. Also das, die Ruhe hätten sie gern beim FCM, ja.
Und gut verstärkt, Hansa Rostock nochmal in der Winterpause sich Türpitz geholt.
Ja, auch super Spieler Türpitz.
Also da haben sie wirklich nochmal den einen oder anderen richtigen guten Move gemacht. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ostersonntag gibt's ja dann das Duell Dresden gegen Rostock. Immer noch ohne Fans. Bitter genug, aber ich glaube, da könntest du dann auch vieles in die richtigen Bahnen lenken und ich glaube, da musst du auch niemanden motivieren, aber auch bei den anderen, also bei Hansa Rostock nicht, also das ist ganz klar, das wird auch ein sehr, sehr heißes Duell in der dritten Liga.
Definitiv.
Uerdingen haben wir die letzten Wochen immer besprochen, also das ist eigentlich die Never-Ending-Story. Jetzt habe ich gehört, dass der Russe vielleicht dann doch nochmal ein kurzes
Comeback feiert. Genauso wie bei Türkgücü.
Feiert und vielleicht noch bis zum Saisonende aushilft. Ich bleib dabei, Krämer, tut mir leid, dem ist einfach, sind
muss
die Hände auch gebunden.
Und muss er sogar noch Respekt haben, dass er trotzdem, der muss ja weitermachen, aber was kann man sagen? SSV Zwickau wurde ja leider jetzt ein kleines bisschen gebremst, hatten ja eine super Serie gehabt bis zum Dynamo-Spiel. Waldhof Mannheim ist auch sehr, sagen wir, solide in der dritten Liga jetzt.
Glaubst du, dass Saarbrücken, die ja jetzt so rangerückt sind, nochmal eine Rolle spielen kann, die auch so ein Tief hatten und wo der Trainer jetzt am Saisonende definitiv gehen wird? Also aus Saarbrücken.
Ach, sowas finde ich auch immer seltsam. Also wenn man schon so im Januar sagt, ja, man trennt sich schon so im Sommer, das habe ich auch ganz selten erlebt. Ich meine, ist ja auch irgendwo okay, ne? Mhm. Wenn ein Vertrag endet, dann endet ein Vertrag. Oder ist der frühzeitig? Nee, eigentlich müsste es ja so sein.
Nee, da geht's zu Ende, der ist nicht verlängert worden.
Ja, aber das ist ja, ich meine, man erwartet ja immer, das ist ja unser Problem, oder nicht unser Problem, aber unsere Denkweise ist ja automatisch, dass wenn ein Vertrag ausläuft, der muss verlängert werden als Trainer. Aber es gibt halt immer Trainer, die sagen, ja, passt mir vielleicht nicht mehr. Ich glaube, Kramotzis war auch mal so ein Thema, wo er gesagt hat, nee, das Angebot passt mir nicht oder mir passt das nicht oder ich krieg die Spieler nicht oder sowas. Das sind ja verschiedenste Grundlagen, die da auch mal entscheidend sein können und respektiere ich aber, ne, wenn man das auch mal so frühzeitig sagt, das ist bloß für uns einfach, ja, das kennen wir einfach nicht. Ja.
Der Vertrag von Markus Kaczynski ist auch noch nicht verlängert worden, aber ich glaube, das ist
dann... Ja, aber da weiß ich auch nicht, ob er vielleicht eine Verlängerung bei Aufstieg hat oder sowas, vielleicht gibt es auch gar keinen Druck oder ich weiß es nicht. Also ich finde es auch mal schade, wenn dann so viel gebohrt wird und es ist eigentlich jede Woche. Also es war Mittwoch jetzt Thema, es war letzte Woche Thema, jetzt war es am Sonntag Thema oder Samstag Thema. Ich glaube, man möchte Ziele erfüllen und ich kann mir immer schwer vorstellen, dass man nicht miteinander spricht, wenn man im selben Gebäude ist.
Ich glaube, wenn Dynamo aufsteigen sollte, dann wird auch in der nächsten Saison der Trainer Markus Kaczynski heißen.
Davon gehe ich aus. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen, weil ich meine, du bist Erster mit einem klaren Ziel. Du hast eigentlich eine klare Runde gespielt, 6 Niederlagen, hast mit die beste Abwehr. Also nee, du hast die beste Abwehr. Und warum? Das weiß ich zum Beispiel auch, was mir sehr aufgefallen ist, was mir sehr gefallen hat, jetzt auch gegen Bayern München Zweite, hat auch so eine Ruhe. Also so eine ganz entspannte, also da habe ich immer gar kein Vertrauensbruchgefühl. Also ich, also so, weißt du, wenn der mir sagt, oh, pass auf, es ist, ja, wir müssen halt aufpassen und das ist jetzt halt, wir haben uns mehr vorgestellt, so, das glaube ich. Das ist einfach so, das hast du ja manchmal, weißt du, so ein gutes Gefühl. Mir gefällt diese Ruhe einfach.
Hm. Das ist, glaube ich, in der Saison, in der wir uns jetzt gerade befinden, mit diesen ganzen Einflüssen von außen, mit Corona und was weiß ich nicht alles, ist das ganz wichtig, da jemanden zu haben, der die Ruhe nicht verliert. Also ich glaube, da gibt's auch den einen oder anderen Jugendtrainer zum Beispiel, und das meine ich jetzt gar nicht böse, der vielleicht in seinem ersten oder zweiten Jahr ist und der denkt, in was bin ich denn hier reingeraten? Also das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Dann lass uns mal, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert, was hast du denn gestern gedacht, als du die Meldung bekommen gesehen hast, Mensch, bei Schalke ist Tabula Rasa, jetzt sind alle entlassen worden. Was denkt man sich da? Also ich dachte ja jetzt, es geht nicht mehr schlimmer, aber Schalke toppt's dann immer noch mal aufs Neue.
Ja, ich will ja auch jetzt, also man hat ja, jeder hat ja seine eigene Meinung und ich denke, jeder Schalke-Fan hat seine Meinung und ich auch. Ich will auch damit, will niemandem irgendwie zu nahe treten. Aber man denkt ja immer, so tiefer geht's nicht oder da geht nicht noch mehr oder da kann nicht mehr kaputt gehen oder. Aber es geht halt wirklich immer noch eine Stufe weiter. Und ich habe auch die lange mit Mitspieler, mit Mike Salewski darüber gesprochen, am Telefon vor ein paar Tagen und habe ich immer so gedacht, so, ey, die können das ja gar nicht mehr packen, rein von der ganzen sportlichen Lage. Ja, natürlich kannst du jetzt nicht sagen, so, wir nehmen den Abstieg jetzt in Kauf und ab morgen geht's dann halt mit klarem Denken Aufstieg, so ungefähr. Kannst du nicht machen, nicht wenn du noch in der Saison steckst. Das wäre auch nicht fair gegenüber allen anderen Teilnehmern der Liga. Aber es ist Wahnsinn. Also in der Form habe ich das auch noch nie erlebt. Noch nie. So, dass es rausgekommen ist. Das wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber so, nee. Tut mir leid. Kein Vergleich.
Christian Groß war jetzt sicherlich nicht die Glückslösung. Das ist aber jetzt der vierte Trainer.
Aber nach zwei Monaten zu sagen, ja, das hat nichts gebracht und so. Ich meine, der hat immerhin mehr Siege geholt als sie zuvor.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch nicht schwierig gewesen.
Einer.
Ja, genau. Ja, das ist auch nicht schwierig gewesen. Aber ja, Jochen Schneider komplett verbrannt und dann überfordert, hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, mit ihm geht's im Sommer nicht weiter, verzichtet da auch auf Abfindung. Und jetzt Christian Groß, im Grunde genommen hat die Mannschaft, wo man den Charakter jetzt wirklich in Frage stellen muss, in Stuttgart haben sie jetzt nicht für ihren Trainer gespielt.
Nee, aber also mit einer Sache, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, so gegen einen Trainer spielen, bedeutet, man würde mit Absicht verlieren. Und das ist immer so eine Sache, ey. Das ist schwer. Wie funktioniert das gegen den Trainer spielen? Ist das dann so, macht man den Pass zu kurz oder grätscht man da nicht? Ich wüsste das gar nicht.
Man ist vielleicht nicht bei 100%, sondern nur bei 90%.
Aber wie denn? Aber
keine
was heißt
Ahnung.
Das aber?
Also,
sagt man dann, nee, der sprinte ich jetzt nicht hin? Oder also wie läuft das? Also es das heißt ja auch, das wäre übrigens ja auch irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung.
Ja,
ich weiß es nicht. Ich habe ja öfters mal auch schon auch zu Dynamo-Zeiten, ja, die Mannschaft spielt gegen Trainer. Das wird ja dann nach drei Niederlagen, hört sich das ja dann immer, dann geht's ja los, ne? Ist ja, die spielen gegen Trainer und was weiß ich nicht alles. Man muss jetzt aber, wenn man das jetzt ganz neutral sieht, muss man aber trotzdem ein paar Sachen auseinandernehmen. Ne? Wir gehen ja hier davon aus, dass Spieler dahingegangen sind, die irgendwie schon das ganze Jahr lang da spielen. Das ist ja nicht der Fall, sondern wir spielen ja jetzt auch ein paar Spieler da erst seit Winter dort und die sind halt wahrscheinlich, genau, die sind halt hingegangen, haben das gesagt. Wenn das so ist, ja, okay, das betrifft jetzt nicht die Spieler, die irgendwie seit einem Dreivierteljahr da überhaupt gar nichts auf die Reihe kriegen. Mhm. Was ja leider faktisch so ist, muss man ja sagen, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber natürlich gehst du, wenn ein Problem ist, gehst du zum Trainer. Ne, das ist eigentlich der übliche Weg. Bin ich auch ehrlich, hatten wir auch schon mal, ja, da gab es auch ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind bei älteren oder Spielern, die schon länger dabei sind. Natürlich besprichst du dich im Mannschaftsrat, deswegen gibt es einen Mannschaftsrat. Mhm. Das ist auch genau der Grund, warum sowas gewählt wird, wo man dann sagt, du pass mal auf, da und da, hier und hier, da gibt es ein paar Probleme. Dann spricht man das irgendwann an, wenn es zu viel mit. Man kriegt ja auch ein kleines bisschen Feedback aus der Mannschaft, so da fühlen sich welche ungerecht behandelt oder keine Ahnung was. Und das kommt doch häufiger vor, als man denkt. Also es kommt nicht nur irgendwie einmal in fünf Jahren vor, sondern es kann auch schon mal 3, 4, 5 Mal pro Saison vorkommen, dass ein Mannschaftsrat zum Trainer gehen muss. Und das ist gar nichts Schlimmes. Das spricht sogar für eine absolut stimmige Kommunikation innerhalb einer Mannschaft und vor allen Dingen auch einer Hierarchie und dass der Trainer auch auf die Meinung von seinen Spielern Wert legt. Also es gab auch Trainer, auch in meiner Laufbahn, die haben immer dir das Gefühl gegeben, ja, die legen Wert auf deine Meinung, haben es aber nicht gemacht. Das war denen dann egal. Das ist auch wiederum nicht schlimm. Ne? Das gibt's auch. Wenn die Chemie trotzdem stimmt, und der Trainer dir das ordentlich erklärt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber hier ist es halt so, die sind angeblich nicht zum Trainer gegangen, zumindest hat es Groß so gesagt. Und dann halt am Ende so das zu übergehen und dann auch der Vorstand irgendwie sagt, ja, wir schmeißen den Trainer raus. Also das ist dann so wie, okay, Jungs, ihr habt alles richtig gemacht, wir schmeißen jetzt alle raus. Und das ist irgendwie komisch.
Bei Groß war offenbar niemand und Schneider und Co. haben gesagt, nee, es gibt jetzt keinen weiteren Trainer, wir schmeißen den nicht raus. Und am Sonntag hat der Aufsichtsrat gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier den kompletten Schnitt und bereiten uns quasi schon für die nächste Saison in der zweiten Liga vor. Weil nichts anderes, also du hast ja gerade schon gesagt, wer jetzt noch an den Klassenerhalt von Schalke 04 glaubt, der glaubt auch daran, dass morgen Corona vorbei ist. Also das.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Also langsam öffnen da wieder alles.
Also ich, wie gesagt.
Es ist seltsam. Aber ich habe das ja noch gar nicht zu Ende geführt.
Ja.
Es gab halt dann auch mal dann, wenn der Trainer vielleicht nicht hört nach dem dritten oder vierten Mal, dann gehst du zum sportlichen Leiter und sagst ihm das. Und sagst, pass mal auf, du hast eine völlig falsche Sicht von dem, was die Mannschaft denkt. Und dann setzt man sich zusammen mit dem Trainer, mit dem sportlichen Leiter und dem Mannschaftsrat. Und dann muss man darüber sprechen. Das ist doch ganz klar.
Da gehört aber auch schon Mut dazu, oder? Also auch als Spieler.
Also da sitzt kein 20-Jähriger. Ne? Das sind dann gestandene Spieler, die haben ein bisschen was erlebt und die wissen auch, wie das Geschäft, egal in welcher Liga jetzt läuft. Und dann sollte man aber auch als Trainer auch vielleicht auch drüber nachdenken und sagen, okay, wenn jetzt schon 5 meiner Spieler, von meinen erfahrenen Spielern hier sitzen, sagen, vielleicht habe ich dann doch ein Problem. Und das sind dann auch gute Trainer, die sagen, Jungs, pass auf, gut, ihr seid zu mir gekommen oder wir haben jetzt darüber geredet, wir versuchen das zu ändern. Das ist auch dann nicht so, dass man sagt, oh, jetzt ist irgendwie eine Kerbe irgendwie im Holz, sondern nee, das ist das passiert? So.
Inwiefern? In deiner Karriere? Oft passiert? Dass sich Trainer dann geändert haben und gesagt haben,
ja, okay. Das ist schon, natürlich, ja, klar, das ist passiert. Aber nicht bösartig, sondern einfach, auch dankbar. Es gibt auch welche, die sagen, dankbar, hey, danke für den Hinweis. Ich war da vielleicht auch ein bisschen in meiner Box und wenn ihr das so seht, ja, kein Thema. Also das fängt doch manchmal mit ganz banalen Scheißdingen an. Nudeln mit Tomatensauce. Also wie oft ich gesagt habe, wir sollen diese scheiß Nudeln mit Tomatensauce, die hängen mir zum Hals raus. Die haben ja jedes Spiel Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Da bin ich irgendwann mal hingegangen und hat gesagt, Trainer, also ich weiß ja nicht, ob Sie das essen. Also ich hätte ja mal Bock, du fährst 5 Stunden oder 6 Stunden nach, keine Ahnung, nach Frankfurt oder nach Köln und nach Duisburg oder sonst irgendwo. Und dann, du isst ja mittags schon Nudeln mit Tomatensauce. So, und dann nach dem Spiel, wo du richtig Bock hast auf
Nudeln mit Tomatensauce?
Nudeln mit Tomatensauce, da hast du. Und hey, Nudeln mit Tomatensauce, Tomatensauce, das kann auch lecker sein, wie du weißt.
Wir haben es ja vor 2 Wochen gelernt. Also genau. Die Pastasauce von Benny Kirsten, also und die prämiert.
Genau, richtig. Und dann, habe ich mal gesagt, können wir nicht mal Schnitzel haben? Und dann hat wirklich der Trainer gesagt, ja, okay, wir machen Schnitzel, cool. Haben sich alle gefreut, es war zum allerersten Mal das ganze Essen weg. Wir haben bloß einen Fehler gemacht. Wir haben das Spiel an dem Tag nicht gewonnen. Also es gab kein Schnitzel mehr beim nächsten Spiel.
Verdammte Axt.
Ich musste dann nächsten Tag rein, dann gesagt, siehst du, jetzt haben wir hier Schnitzel bestellt, jetzt haben wir verloren.
Da war das Schnitzel dran schuld.
Es gab kein Schnitzel mehr. Es gab kein Schnitzel mehr.
Hat das dann wieder mit Aberglauben zu tun, ja? Also das
ja, aber es war nicht Heiko Scholz, das sage ich direkt. Heiko Scholz war es nicht. Nix. Weil bei Lok gab es tatsächlich eine
Wahlessen.
Es gab wirklich dann so haben die Spieler sich überlegt, aber das war natürlich nicht so wie bei Dynamo, wo dann halt Hähnchen, Fisch und so weiter war. Sondern da gab es halt eben einfach Reis, Nudeln und dann gab es 2 Soßen oder war es das?
Okay.
Ja, aber okay, also völlig okay. Ich habe ja dann später sogar mein eigenes Essen immer mitgebracht. Weil
du warst ja aber auch nicht der Einzige, es haben ja mehrere gemacht.
Ja, ich glaube, ein Vorreiter war Schuppi, der ja mein Vorgänger hier in diesem Podcast war. Ich glaube, der hat relativ viel sein eigenes Essen mitgebracht und auch hatte seine Gründe, hat sich einfach gut gefühlt dabei und das ist ja auch wichtig.
Und Fiello hat doch dann auch...
Genau, Fiello auch. Und dann irgendwann, ich habe es dann angefangen, als ich bei Lok war. Nee, ich habe es bei Dynamo sogar auch schon gemacht, da habe ich mein Pesto mitgebracht, mein eigenes, weil ich das halt immer mitnehmen konnte, so auch gerade wegen der Tomatensauce. Weil die war wirklich, ich konnte es nicht mehr essen. Es war einfach, das war wie Übersättigung. Jedes Wochenende hast du an dem Samstag, wenn du Samstag gespielt hast, so Freitagabend Tomatensauce gehabt. Und da warst du mal froh, wenn du irgendwie sowas wie eine Käsesoße oder mal eine Sahnesoße hatte, was ja eigentlich total verpönt ist. Aber ich meine, wir verbrennen 3.500 bis 4.000 Kalorien am Tag. Also da ist eine Sahnesoße auch mal drin. Und wenn du jetzt nicht unbedingt Regionalliga spielst, wo der Kessel dann unten ein bisschen dicker ist, dann geht das auch. Ja, aber am Spieltag zum Beispiel habe ich dann nur noch Haufen Brokkoli, Haufen Hähnchen gegessen, einfach nur, dass du die Proteine und das ganze Zeug drin hast. Weil ich habe immer während des Spiels Hungerast gekriegt. Da hatte ich immer Angst vor. Weil ich halt an so einem Spieltag extrem viel verbrannt habe, weil Aufregung, du bist ja beim Warmmachen schon on fire, dann gehst du rein, gehst du da raus. Ich trinke ja auch 3 Liter pro Spiel.
Echt? Und ich pinkel nicht. Dass du dann jetzt so viel Hunger hast, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hast du noch Banane mit oder irgendwas? Also,
ja, das habe ich dann während des Spiels. Habe ich immer eine Halbzeit, esse ich immer eine Banane. Es ist wirklich, ich habe Angst davor. Ich hatte immer Angst, dass mein Magen knurrt oder dass ich anfange zu zitter oder so, weißt du? Also es war dann trinken halt auch Krämpfe hatte ich immer so ab der 70. mit Waden, obwohl ich super viel getrunken habe. Aber das ist halt, du bist halt komplett nervös, du bist immer sensibel, du bist immer angespannt und wenn du dann natürlich 40, 50 Abschläge machst oder so oder im Spiel lange Bälle schlägst als Torhüter, ist schon eine Ecke.
Zu den Abschlägen kommen wir gleich. Ich fand es interessant, dass wir von Schalke 04 zu Nudeln mit Tomatensauce gekommen sind, aber das schaffe ich auch noch mit dir. Benny, du musst zum Thema Arminia Bielefeld nichts sagen, aber das würde ich machen. Ich kann die Entlassung von Uwe Neuhaus definitiv nicht nachvollziehen. Ein Trainer, mit dem Arminia Bielefeld nach 12 Jahren wieder in die Bundesliga zurückgekehrt ist. und den man im Jahr davor noch die zweite Liga gehalten hat und den man jetzt vor die Tür setzt, auch Peter Nemeth, das ist aus meiner Sicht nicht nachzuvollziehen. Und Arminia Bielefeld sagt ja jetzt, wo man will wieder Ausbildungsverein werden. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg dabei. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen undankbar, wie man mit den beiden umgegangen ist. Und das ist meine Meinung. Sicherlich von der Ferne drauf geschaut. Es ist immer so an alle die, die uns aus Ostwestfalen zuhören. Aber ganz nachzuvollziehen ist es nicht und der Shitstorm in den sozialen Netzwerken kommt nicht aus dem Nichts. Weil du das Torwartspiel angesprochen hast, das fand ich jetzt ganz interessant und das ist ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mal passiert, dass wir über die Torhüter diskutiert haben. Und Roman Weidenfeller, der ehemalige Keeper von Borussia Dortmund, auch beim 1. FC Kaiserslautern gespielt, der hat das so angesprochen, wir müssen ein bisschen aufpassen beim Torwarttraining, bezugnehmend auf den Fehler, den Niklas Lomp beim Spiel von Bayer Leverkusen gemacht hat in der Europa League gegen Young Boys Bern. Wird zu viel Wert gelegt auf das Torwartspiel, also auf das Passen, auf das fußballerische Talent von Torhütern mittlerweile?
Also erstmal finde ich es sehr, sehr löblich und total cool, dass Andreas Köpke und auch Weidenfeller sich zu dem Thema geäußert haben, weil das natürlich auch Spieler sind, denen du das abnimmst. Also zum einen Weidenfeller, der zigmal Trophäen gewonnen hat, dann Andi Köpke, braucht man glaube ich nichts zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass der Torwart natürlich eine andere Position im gesamten Fußball einnimmt. Ja, und dass natürlich das Spiel an sich anders geworden ist, ist auch keine Frage. Ich teile die Aussage, dass am Ende sind Torhüter dazu da, um Bälle zu halten. Das ist das A und O und das stimmt auch. Was ich schwierig finde, ist zu sagen, es wird falsch trainiert. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig davon, was hast du für einen Torwarttypen. Zumindest ein guter Torwarttrainer hat natürlich seine eigene Philosophie, weiß aber auch um die Stärken seiner Schützlinge. Also du holst einen Torwart ja zu dir, weil du weißt, dass du mit deiner Art, Torhüter zu trainieren, dort auf fruchtbaren Boden stößt. Aber auf Weidenfeller nochmal einzugehen, um zu sagen, ja, die trainieren heute anders, ist es so, dass du natürlich, wenn du jetzt 90 Minuten Trainingszeit hast, das fußballerische bzw. das moderne Torwartspiel, wie es immer so schön genannt wird, ja versuchst mit einzubinden, was früher schon gar nicht passiert ist, weil der Torwart gar nicht ins Fußballspielen eingebunden wurde. Mhm. Das heißt, du hast natürlich früher mehr gefangen, du hast mehr andere Sachen gemacht, aber dafür machst du heute einfach, sagen wir mal, speziellere Sachen. Du schulst mehr Reflexe, du schulst mehr diese ganz speziellen Sparten im Torwartspiel. Ja, früher war also, da hast du ja immer gefühlt, der Betreuer schießt dich warm, das hat gereicht. Und heutzutage gehst du schon, das hat dann Marc Ziegler, ist der Torwartkoordinator beim DFB, mit dem ich auch einen sehr, sehr guten Kontakt pflege. Der hat das auch gesagt, ja, du musst den Torhüter heutzutage taktisch mit einbinden. Das ist einfach so, weil er natürlich auch wesentlich mehr Aufgaben hat als früher. Aber, sagen wir, machen wir einen Strich unter die ganze Rechnung, ein Torhüter muss Bälle halten. Fakt.
Das ist auch das Wichtigste. Darauf kommt's an.
Ja, das ist auch genau das, was ich wichtig finde. Ein Torhüter hält Bälle. Wenn er die Bälle nicht hält, hat er nicht im Tor zu stehen oder dann muss man über ihn nachdenken. Wir befinden uns aber auch aktuell an einem ganz schwierigen Punkt im Torwartleben oder im Torwartzeitalter im Moment, dass wir keinen Nachwuchs nachkriegen. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist zum einen, dass die zweiten Mannschaften immer weniger werden. Das heißt, die jungen Torhüter, die können ja gar nicht mehr sich mal 2-3 Jahre Ruhe geben. Also du brauchst Torhüter, müssen Erfahrungen sammeln, die müssen ruhig entwickelt werden, die müssen auch sehr, sehr harte Zeiten durchmachen, damit sie dann später, wie es immer so heißt, im besten Torwartalter, das kommt ja nicht einfach nur so, sondern Torhüter wurden früher einfach auch älter. Die wurden früher 38, 39, jetzt mit Ausnahme von Buffon, den klammern wir jetzt mal aus, kein Torhüter wird mehr 38. Das war früher ganz normal. Mit 37 hast du noch mal ein Jahr auf der Bank gesessen.
Ja, frag bei Klaus Reitmar, den habe ich neulich gesehen. Der hat gesagt, ich könnte im heutigen Torwartspiel auch gar nicht mehr mithalten, weil sein fußballerisches Talent natürlich ja limitiert war. Das hat er selbst so festgestellt. So, und der hat aber auch...
Ist ja auch so. Ja. Und das ist doch gar nicht schlimm.
Nein.
Weil das ist einfach der Stil damals gewesen. Da hat kein Torhüter draußen den Ball abgelaufen. Ja, bist du wahnsinnig? Die hätten sich in den Muskelfaserriss geholt. Ja. Also das ist ja, die hatten Sprintwerte, da war der Betreuer schneller zum Teil. Das hat sich geändert, ja. Ter Stegen, ein Neuer, die haben das Spiel revolutioniert, die haben das auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Man muss allerdings fairerweise sagen, angefangen haben die Spanier. Mhm. Die sind dann ein kleines bisschen nachgezogen, oder die Südamerikaner, weil die halt eben einfach Harakiri gespielt haben. Und die Deutschen haben dann gesagt, na, pass mal auf, die spielen ein bisschen zu extrem. Na, wir machen einfach ein Mittelding draus und haben dann geguckt, dass wir einfach damit fahren. Und es hat geklappt. Und wir müssen sagen, Manuel Neuer ist natürlich das absolute Gardemaß. Und dann haben versucht, alle ja Manuel Neuer auszubilden. Aber dass der halt ganz andere Möglichkeiten hat mit Bayern München, mit dem hohen Spiel, was sie spielen, dass der an der Mittellinie stehen kann, ja, das ist mir schon klar, weil da schießt ja keiner vom eigenen 16er. Wie soll das gehen? Ist aber jetzt auch anders. Ne? Also du siehst jetzt, dass der Trend wird wieder Richtung Ball fangen und nicht Ball schießen gehen. Das Risiko wird minimiert werden irgendwann wieder. Also es wird wieder mehr lange Bälle geben, weil das Spiel sich einfach immer wieder verändert, weil jedes Verein versucht ja seine Philosophie umzusetzen und so weiter. Aber wir werden düstere Zeiten durchmachen, ja, im deutschen Torwartalter, glaube ich.
Das finde ich jetzt spannend, was du sagst. Du hast ja gerade jetzt schon so anklicken lassen, dass es vielleicht um die Zukunft der deutschen Torhüter jetzt nicht so rosig bestellt ist. Und Torhüter war immer eine Faustpfand im deutschen, ja, Fußball. Jetzt haben wir Neuer, wir haben Ter Stegen, wir haben sicherlich auch noch Trapp. Aber die in der U21, Nübel, Schubert, Grill hat gestern gespielt beim Spiel Leverkusen gegen Freiburg. Aber die U21-Torhüter, das hast du gerade gesagt, die haben ja null Spielpraxis, null. Die sitzen auf der Bank.
Das ist das Problem und das ist das Hauptproblem. Wir haben jetzt aber, das habe ich vorhin vergessen, weil eigentlich wird dem Niklas Lomp ein kleines bisschen Unrecht getan. Ich kenne Niklas schon seit seiner Jugend, habe ihn auch zur Zeitweise mal trainiert. Und es ist halt ein Torhüter, der sich mit seiner Position, mit seiner Situation auch zurechtfindet. Und das heißt aber nicht, dass er deswegen qualitativ schlechter ist, sondern einfach, der ist in dem Bundesliga-Verein die Nummer 2. Und das muss man klar und deutlich sagen. Er ist eine gute Nummer 2. Er ist doch wahrscheinlich zu Recht die Nummer 2 gewesen, wenn Grill es bis dahin nicht geschafft hat, vorbeizuziehen. Das ist jetzt aus der Ferne betrachtet. Verfügen über den hervorragenden Torwarttrainer mit David Thiel. Also da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Aber Radetzky ist halt die klare Nummer 1. Und man hat sich für diesen Modus entschieden. Mit einer Nummer 2, die vielleicht auch nicht jetzt den Anspruch hat, die Nummer 1 zu werden. Was bei Radetzky natürlich auch schwer ist. Das ist ein hervorragender Torhüter, einer der besten der Liga. Und dass natürlich Niklas mit wenig Spielpraxis und mit seiner Unerfahrenheit, was Europapokal und Bundesliga angeht, dass der da mal einen Fehler machen kann, ist ja ganz normal. Aber deswegen wird er jetzt nicht falsch trainiert. Jetzt hat Grill gehalten am Wochenende, haben sie auch verloren. Also das ist ein junger Torhüter. Ja, also es gibt eine Menge junge Torhüter, die auf der Bank sitzen, die eigentlich normalerweise in der zweiten Mannschaften von den jeweiligen Bundesligisten regelmäßig Spielpraxis
Dritte
bekommen.
Dritte Liga oder Regionalliga, aber gibt es ja jetzt
zum
nicht
Beispiel,
mehr.
Zum Beispiel, ja. Genau, gibt es jetzt nicht mehr. Oder schwieriger, Hertha BSC macht es noch, Bayern München macht es noch, Stuttgart macht es noch und die bringen auch regelmäßig immer wieder Torhüter hoch. Ich glaube, Hertha ist mal einer der erfolgreichsten Torwartschulen Deutschlands. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Vereinen aussieht. Du musst ja auf einem ordentlichen Niveau auch spielen. Aber es ist nicht so, dass jeder U19-Spieler im Tor sofort den Sprung schafft. Wir sind nicht bei Ter Stegen, der dann auf einmal Relegation spielt. Ey, ich war 24 als Nummer 1 geworden. 24! Dabei sagst du, das musst du eigentlich heute schon 200 Spieler haben. Und das darfst du dir aber auch dann nicht erlauben, Fehler zu machen. Dann sagen die Fans dann immer dann, ja, der, gut, der ist jung und so. Aber nach dem zweiten Fehler sagen sie dann auch, ah, der hat die Klasse nicht. Das geht dann immer schnell.
Nehmen wir mal das Beispiel Nübel, weil der ist ja immer gehandelt worden als derjenige, der dann kommen könnte. So, der ist zu den Bayern gegangen. Haben alle gesagt, warum geht denn der jetzt zu den Bayern? Dann haben viele gedacht, na ja, vielleicht hat er sich einen Vertrag 10 Spiele festschreiben lassen. Wird er nicht gemacht haben, weil in dieser Saison hat er als 1, 2, 3 Mal gespielt, weil Neuer natürlich so ehrgeizig ist und auch jedes Zweitrunden-Pokalspiel bestreiten will und nicht da sagt, okay, ich verzichte jetzt ja freiwillig auf 3, 4 Spiele. So. Und da kriegt er vielleicht nochmal ein Spiel dann, wenn die schon deutscher Meister sind, wobei in der Meisterschaft ist ja auch weiter spannend. Also ist es schwierig für den und da bin ich ganz auf deiner Seite. Der braucht ja Spielpraxis. Aktuell. Das ist ja ein ganz entscheidendes Torwartalter.
Ja, ich finde es aber schon, also die Aussage, ja, der hat 10 Spiele im Vertrag drinstehen. Ja, was ist denn, wenn das nicht erfüllt wird? Was denn dann?
Ja, ich habe doch gesagt, oder wie soll es dann funktionieren? War doch vermutet worden, als er zu.
Ja, aber ich habe das vermutet, aber jetzt mal ganz ohne Spaß. Es ist ja, erzählt ja hier immer noch ein Leistungsprinzip. Muss man ja schon mal klar sagen. Jetzt kommt er dahin. Jetzt steht da drin, ja, du machst 10 Spiele diese Saison. Jetzt hat er aber die Qualität gar nicht, 10 Spiele zu machen. Was denn dann? Dann darf der ablösefrei gehen oder für 5 Millionen oder wird ausgeliehen oder darf sich dann rote Schuhe anziehen? Wie soll das funktionieren?
Es war doch schon im letzten Herbst, dass das Gespräch, als Ulreich dann gegangen ist, dass einer zu viel ist. Ulreich, Neuer und Nübel, einer davon, diesen 3 Torhütern ist zu viel. Und dann hat man drüber sicherlich nachgedacht, den Nübel auszuleihen, damit der Spielpraxis bekommt. Und der bräuchte auch Spielpraxis.
Aber da muss den ja auch jemand nehmen.
Also das glaube ich schon, dass es da Vereine gibt, die sagen, okay, wir holen uns einen gestandenen U21-Keeper. Also da würde ich jetzt nicht sagen, also so schlecht ist Nübel nun auch nicht.
Nee, aber die Frage ist, welcher Verein löst seine Nummer 1 aus? Also du musst ja so überlegen, wie kommt heutzutage ein Torwarttransfer zustande? Das heißt, ein Torhüter geht weg. Jetzt gibt's 5 Vereine, die sagen sich, oh, der geht weg. Ist ja verrückt, aber wir haben einen. Das heißt also entweder du musst deinen eigenen, also ein einziger macht das Torwartkarussell, bringt er in Gang. Und dann geht's los. Dann wird getauscht hin und her, da war der Torhüter ist frei, Bab und sagt und hier und da und weg. Und dann aber Torhüter gibt's in Deutschland sehr, sehr viele. Das heißt, ich würde als Torhüter, es sei denn, du hast die Keulen, dass du es machst, ich würde niemals gamblen, also ich würde nie verhandeln. Wenn ein Verein mir einen Vertrag unterbreitet, der ist in Ordnung, würde ich ihn unterschreiben. Weil es gibt genug Torhüter, die genauso gut sind wie du. Vielleicht nicht so gut wie du, aber der Verein hat ja hinter jedem Transfer der Position hat er eine Idee. So, und das ist leider auch ein Riesenproblem. Bei vielen denke ich manchmal so, wow, was sieht man da jetzt? So, also wo ich dann manchmal davor sitze und denke mir, okay, den Transfer verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja, also da ich will ja keine Namen nennen, weil es halt auch meine eigene Position ist und das ist immer so ein bisschen unfair, aber man versucht zu hinterfragen, welche Fähigkeiten hat dieser Torhüter, dass er bei diesem Verein unterschreibt? Also was macht ihn so gut?
Das geht mir aber auch manchmal so. Auch bei Torhütern, wo ich sage, warum ist der jetzt bei dem Verein? Was zeichnet ihn da so? Und dann macht er 2 Fehler und dann denkst du noch viel mehr. Warum? Genau. Also ja.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Torhüter, wo du denkst manchmal, also da ein aktuelles Beispiel ist jetzt Meppen, weil es jetzt am Wochenende zu dem Spiel Dynamo gegen Meppen kommt. Jetzt haben wir dort Erik Domaschke, schon sehr, sehr lange da. Und hat jetzt auf der Bank gesessen. Meppen war im Abstiegskampf. Man hat sich für Plockmann im Tor entschieden, hat sich dann schwer verletzt, auch beim Hinspiel gegen Dynamo. Dann kam Domaschke. Seitdem ist Meppen eine andere Mannschaft. Warum? Warum? Was macht diese eine Position aus? Eigentlich alles.
Ich kann es jetzt nicht einschätzen aus der Sicht des Profispielers, aber ich würde mich natürlich auch sicherer fühlen, wenn ich weiß, okay, ich kann mir hier mal einen Fehler erlauben. Wir haben hinten jemand drinstehen, genau, der Passage noch mal ein paar Bälle halten kann und der nicht jeden durchrollen lässt. Und es gibt natürlich dann sicherlich den psychologischen Komplex, wenn du merkst, okay, unsere Nummer 1 schwächelt momentan. Da geht jeder zweite Ball gefühlt rein und wir dürfen uns hier keinen Fehler leisten. Bei den Bayern ist es so, die wissen, wir haben hinten noch den Neuer drin stellen, wenn doch mal irgendein Fehler passiert. Und die Abwehr ist ja momentan nicht die sattelfesteste bei den Bayern.
Ah, okay, trotzdem, aber das wusste man ja vorher schon. Wir wissen doch alle, kein Top-Team in der,
richtig,
außer jetzt vielleicht Man City.
Ja.
Man City ist das Einzige, aber ansonsten Real Madrid hat Probleme, Barca hat Probleme.
Juventus hat Probleme. Neuer ist die Nummer 1. Wer ist für dich die Nummer 2 und die 3 in der Bundesliga?
Also von
nicht
der,
das
von der
Ding,
Klasse
das Ding
her
ist,
jetzt?
Ist ja, ist ja im
Also Auswahl, meinst du jetzt von, wer der beste Torhüter ist?
Richtig, von den Torhütern.
Also ich finde es beachtlich, dass du Neuer für mich schon vorwegnimmst als Nummer 1. Also
gut, aber wenn du jemanden anderes hättest, es würde mich jetzt
rufen. Nee, es geht da nicht immer darum, wer ist von seinen Fähigkeiten der Beste, sondern wer ist aktuell der Beste. Das muss man ja auch mal sagen. Es gibt eine Menge Torhüter, die...
Schlägt dir ein weißes Blatt Papier hin, Benni.
Nein, aber es gibt doch eine Menge Torhüter, die wirklich hervorragende Leistungen bringen. Die müssen aber nicht immer mit jemandem verglichen werden. Also für mich, ich bin immer... Also finde ich absolut mega stark ist Jan Sommer. Jan Sommer ist ein Torhüter, der eigentlich nicht mit Gardemaßen kommt und trotzdem eine unglaublich gute Physis hat, eine gute Athletik. Der hat seine Stärken, hat auch seine Schwächen, keine Frage. Aber kein Torhüter ist perfekt, außer vielleicht Manuel Neuer, ja. Aber kann sich auch mal verdribbeln, Manuel Neuer am Wochenende, ne?
Gut.
Ich glaube schon, dass Lukas Radetzky ein unheimlich guter Torhüter ist, auch wenn er manchmal so ein bisschen unkonventionell aussieht, gerade wenn er mal so einen Rückpass oder so kriegt, ein kleines bisschen holzen würde ich jetzt nicht sagen, das wäre böse, aber es ist im Verhältnis zu einem Neuer natürlich eine ganz andere fußballerische Klasse, ne? Also natürlich darunter, aber auch wenn du so einen Trapp siehst, der eine super Saison bisher spielt oder wenn du auch mal jetzt, wenn ich mal so durchgehe, Oliver Baumann spielt seit Jahren ein Top-Level. Also da kannst du auch nichts sagen. Ne? Also es gibt viele super Torhüter und es gibt natürlich auch ein paar, wo du auch merkst, okay, da wechselt es sich permanent und das ist vielleicht auch nicht ganz so sattelfest, aber das sind meistens auch junge Torhüter. Also wenn ich jetzt mal hier so gucke, bei Freiburg gab es viel Bäumchenwechsel, glaube ich, dieses Jahr. Ich weiß nicht, er hat auch mit Verletzungen zu tun
gehabt.
Der
hatte mit Verletzungen zu tun, da hatte sich ja der Keeper gleich verletzt zum Saisonstart. Genau, deshalb haben sie sich den von Mainz dann geholt.
Ja, Mainz auch. Da gab es auch schon ein paar Mal einen kleinen Wechsel, glaube ich.
Und gestern auch Schalke gemacht.
Schalke ist, glaube ich, auch schwierig. Also das heißt, wer da oben in der Bundesliga spielt, der hat schon die Klasse, auch Bundesliga zu spielen, weil da macht man eigentlich keine Experimente.
Also legen wir uns fest auf Neuer, Trapp und Jan Sommer.
Ja, Radetzky würde ich schon noch mit reinnehmen. Das sind Top 3 mit 4. Gut. Nee, Top 3 mit 4.
Die Nachspielzeit.
Eine Sache wollte ich noch ansprechen, von der du sicherlich mitbekommen hast. Stichwort Cybermobbing. Diese Aktion der Fußballprofis um Nationalspieler Toni Kroos, die da letzte Woche ein Video veröffentlicht haben, wo sie Kommentare oder Hassnachrichten vorgelesen haben, die sie teilweise anonym empfangen haben und damit auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Fand ich, war sehr, sehr wichtig. Eine gute Aktion. Du bist bestimmt auch schon mit dem Thema konfrontiert worden. Ich glaube, jeder Profifußballer, jeder Mensch, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, wird mit diesem Thema konfrontiert. Wie gehst du damit um?
Natürlich wurde ich schon damit konfrontiert. Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung. Ich meine, wenn man bei einem Verein wie Dynamo Dresden spielt oder einem Verein wie Lok Leipzig, wo natürlich auch eine Menge Rivalitäten im Umfeld sind, gerade in diesen Ebenen, wenn du ein Derby hast oder wie ich, wenn ich gegen FC spiele, da gab es schon natürlich das ein oder andere Problemchen, wo ich einfach sage, ja, das gehört dazu. Ich meine, ich bin ja nicht erst mit 22 oder 23 damit in Kontakt gekommen, sondern letztendlich war es früher auch schon so. Wenn mein Vater mal gegen FC irgendwie getroffen hat, dann gab es halt in der Schule halt mal auf die Mappe. Das war halt so. Damit musste ich immer schon mein Leben lang klarkommen. Ich glaube, dass es heutzutage, ich habe Respekt davor, wenn man sich dazu äußert und sagt, dass man sowas bekommen hat oder dass das einen stört. Ja, also ich kann im Prinzip jeder von Philippinen, aus Kanada, aus Seychellen kann dich anschreiben via Instagram und kriegt dich halt eben auch sofort. Ne? Wenn du es liest, wenn du jetzt jemand bist, der seine Profile halt sehr, sehr gut pflegt und da auch möchtest, dass das auch deine Fans ist. Auch ja, authentisch ist, dann wirst du jede Nachricht lesen. Das ist halt einfach so. Oder wenn was unter einem Post runtergeschrieben wird. Und das hat in den letzten Jahren extrem zugenommen, weil diese Anonymität einfach da ist. Ich sage dann halt immer, ja, dann wenn Anonymität auf so einem Medium wie Instagram einfach die Herrschaft hat, dann muss man diese Anonymität in irgendeiner Weise umwandeln, schätze ich mal. Und darüber sollte man sich halt Gedanken machen. Ich meine, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann habe ich auch kein Problem, dass mein Name da steht. Mhm. Ja, unabhängig jetzt damit, was Instagram mit meinen Daten anstellt oder sowas. Das ist alles, ich bin kein Experte dafür, aber ich denke natürlich auch viel darüber nach und beispielsweise auch mit meinen Kindern, wenn die sagen, okay, irgendwann, du wirst nicht darum kommen zu sagen, ich verbiete Instagram oder du darfst nicht bei Facebook sein oder sowas, sondern du musst sie halt in der Sache auch schulen und musst sagen, hey, das, was da ist, ist nicht das wahre Leben oder zumindest zum Teil nicht das wahre Leben. Und wenn dir jemand seine Meinung ins Gesicht sagt, dann ist das eine andere Nummer, als wenn man das irgendwie, ich glaube, Frank Buschmann hat gesagt, Dennis 1, 2, 3, 4, ja, glaube ich, war das genannt nach diese generierten Namen. Es ist was, mit dem wir seit kurzem erst zu kämpfen haben, seit einem Jahrzehnt ungefähr. Und ich kann jeden verstehen, der damit nicht zurechtkommt, weil es einfach nicht in unserem Ursprung liegt, mit sowas umgehen zu können. Aber wir sind leider so gläsern geworden, dass wir uns damit arrangieren müssen.
Ja, es ist natürlich brutal, was du da teilweise lesen musst nach einer Niederlage. Das ist nicht feierlich und das gehört sich nicht ansatzweise, da die Menschen durchzubeleidigen, anonym irgendwelchen Hass dort abzulassen. Das geht einfach nicht.
Nee, das geht auch nicht, natürlich nicht. Vielleicht ist es auch nicht gerade klar geworden, was ich gesagt habe. Es geht mir einfach nur darum, dass auch ich bei jeder Nachricht, die negativ ist, natürlich erstmal drüber nachdenke. Und gerade während Corona ist das natürlich auch so eine Sache. Ja, du machst irgendwie ein Bild und sagst, ah, du bist ohne Mundschutz unterwegs oder so. Aber vielleicht bin ich auch gerade nicht bei meinem Kumpel, sondern sitze bei meiner Familie zu Hause und es ist eigentlich erlaubt. Jeder kann dir halt eben auch seine Meinung sofort aufzwingen und das muss uns auch bewusst sein, dass das so ist, ja.
Wenn das alles ordentlich geschrieben ist, habe ich damit auch kein Problem. Aber sobald es mit irgendwelcher Gewalt und unter die Gürtellinie geht, dann hat der Spaß ein Loch.
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir machen Sport, ja, wir spielen Fußball. Es sollte uns allen Spaß machen eigentlich. Und da sollte man niemandem wünschen, dass er irgendwie die beiden Beine bricht. Also das war schon,
richtig,
auch wie Toni Kroos so gesagt hat, das sind natürlich auch Spieler, die eine gewisse Strahlkraft haben, ja, die denen es eigentlich egal sein könnte, ne? Die so viel Geld verdient haben, dass sie einfach ihre sozialen Medien ausschalten könnten und auf eine einsame Insel ziehen können. Mhm. Aber beachtlich, tolle Aktion. Ich hoffe wirklich, dass sich irgendwann dahingehend auch was ändert. Das wäre wünschenswert.
Was steht am Wochenende an?
Ja, ich denke mal, dass ich mit der MDR wieder im Einsatz bin, dass ich da wieder ein Spiel habe. Ich weiß jetzt nicht welches. Das ist ja immer das Topspiel des Wochenendes. Also ich müsste selbst mal gucken, wer da zelebriert an diesem Wochenende.
Wissen wir das schon? Und wollen wir das jetzt mal parallel?
Ich kann mal ganz kurz schauen.
Samstag, 6. März, 14 bis 16:30 Uhr, kann ich jetzt schon sagen, Meppen gegen Dynamo Dresden wird übertragen. Kommentar NN, Experte NN, Moderation NN. Weitere Themen folgen.
Okay.
Experte kann ich jetzt schon mal eintragen, wird sicherlich Benny Kirsten sein, oder?
Ja.
Der steht zwar noch NN drin, aber können wir jetzt ausfüllen?
Wahrscheinlich.
So. Ja, Meppen gegen Dynamo Dresden. Und darüber,
das ist der Knaller.
Ja, vielleicht der nächste Schritt in Richtung Aufstieg.
Aber was es auch noch der Knaller ist, das Trikot von Robert Lewandowski ist noch 3 Tage bei uns in der Charity-Auktion.
Ja, bitte, stimmt. Siehst du
das? Ja, von der Kirsten-Stiftung, das ist ja auch mal was Tolles. Und es steht, jetzt warte, ich kann es dir gleich sagen, es steht, glaube ich, bei 755 Euro schon. Also ich hoffe auf einen neuen Rekord, das wäre ganz toll.
4-stelliger Betrag wäre doch schön, oder?
Ich denke, ich hoffe immer, dass es gerade die Knallertrikots, dass sie so an den Tausender rangehen. Oh, 785 sogar schon.
Okay.
Dass die halt immer so an den Tausender rangehen, weil so ein Tausender ist halt immer geil, weil damit sichern wir halt dann wieder sehr, sehr viele Sachen. Und das gerade in so einem Jahr wie jetzt. Wir haben ja immer ein Knallertrikot im Jahr. Also letztes Jahr war es ja Kroos, davor das Jahr war es Reus und jetzt ist es halt eben Lewandowski.
Der Weltfußballer. Ja,
Jens Jeremy ist uns zugeschickt. Das ist auch mal toll, wenn dann die ehemaligen Mitspieler vom Papa dann sich dafür opfern.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und Jens Jeremy ist ja auch noch einer, der mit Dynamo mitfiebert, mitleidet und macht sehr viel für den Verein und sehr, sehr viel Gutes. Jens Jeremy, das muss man einfach mal so sagen. Dann würde ich sagen, dann beenden wir hier die launige Sendung. Das Rasengeflüster 101 ist es gewesen. Benny, ich habe wieder einiges gelernt. Ich danke dir für die Nachhilfe und hoffen wir, dass wir uns bald wiederhören und wünsche dir eine gelungene Woche und viel Spaß beim Friseur.
Danke dir auch.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.